Guten Abend, ihr lieben Geschwister hier und an den Telefonen. Ja, noch einmal dürfen wir zum letzten Mal auf dieser Freizeit zusammen sein in dieser großen Menge, in dieser kostbaren Menge als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Ja, ganz wichtig festzuhalten und mitzunehmen in den grauen Alltag wieder, ja, dass wir uns daran immer wieder erinnern. Und was meine Dienste angeht, haben wir uns mit dem Herz und der Seele des Menschen beschäftigt. Und ich will jetzt als Überleitung zu dem Thema heute Abend einfach ein paar Sätze wiederholen und die in Erinnerung zurückrufen. Und dann gehen wir in das große Thema rein, wie denn die Willensäußerungen des Menschen in einer direkten Verbindung zu dem ganzen Heilsplan Gottes stehen, zu allem, was in dem Kosmos je passiert ist und noch passieren wird, bis die Vollendung erreicht ist. Da haben wir zum ersten Mal gesehen, Gott allein erforscht bzw. kennt das Herz der Menschenkinder, sonst niemand im Kosmos, natürlich Gott und der Sohn, ja. Im Herzen kann der Mensch fast unbegrenzt entwickeln, was er will. Was er davon reden und ausführen kann, unterliegt der Zensur Gottes. Dennoch ist er weder Marionette, noch ist er fremdgesteuert, außer er gibt sich im Gehorsam unter einen Dämon oder verschreibt sich dem Teufel. Solche Sachen gibt es leider auf dieser Erde. Und dann fängt der Mensch an, völlig fremdgesteuert zu sein. Aber sonst ist er nicht fremdgesteuert. Allein für das, was der Mensch im Herzen ersinnt und entscheidet, trägt er Verantwortung vor Gott. Warum? Weil alles Übrige, was sicht- und hörbar wird, unter der Zensur Gottes läuft. Schuld vor Gott entsteht durch böse Gedanken, den Entschluss zu einer bösen Tat oder im Herzen, ungeachtet, ob Gott das zur Ausführung genehmigt oder nicht. Erinnerung, der Jesus sagt, wer seinen Bruder hasst, in Klammer ohne Grund, hat ihn eigentlich totgeschlagen. Ja? Die ernste Worte, die der Herr Jesus seinen Mitmenschen präsentierte. Allein unser Gott und sein Sohn Jesus Christus können ein Geschöpf ganzheitlich, unparteiisch und damit gerecht beurteilen und auch richten. Ja? Weil das nur über das weggeht, was im Herzen passiert. Gottes finales Gericht geht über das Verborgene der Menschen. Dazu haben wir in Prediger 12 gelesen, die Verse 13 und 14 und auch Römer 2, Vers 16. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes beurteilt einmal Gott das Innere des Menschen, eines jeden Menschen. Wir dürfen ganz klar auch sagen, Geschöpf. Und dazu zieht der Herr auch das Verdrängte hervor, das wir in unserem Leben verdrängen, aus welchen Gründen auch immer. Prediger 3, Vers 15. Zweitens offenbart er die Ratschläge der Finsternis, das heißt aller Einfluss Satans und seiner Vasallen auf unser Leben. Beispiel hier haben wir genannt schon. Und er enthüllt die Ratschläge der Herzen. Und erst dann ist ein gerechtes Gericht möglich. Und dann bleibt sogar für den Leib Christi sogar noch ein Lob übrig von Gott. 1. Korinther 4, Vers 5. Und dann haben wir auch gesagt, natürlich, der Mensch wird erstens zu Gottes Zeitpunkt, zweitens allein aus Gnade vom Verlorensein errettet und das drittens ausschließlich durch die Erlösung und durch den Loskauf, der in Christo Jesu ist. Jetzt machen wir noch einen Zwischenschritt Bevor wir dann in die globale Aussicht gehen, ja, und zwar unter der Überschrift, Gott erkannte die Menschen vor den Zeitaltern, vor Grundlegung des Kosmos. Das klingt beim ersten Hinschauen zwar unrealistisch und unvorstellbar, ja durchaus provokant. Sobald wir allerdings nur wenige einschlägige Stellen aus der Schrift betrachten, wird uns klar, es kann gar nicht anders sein. Wir prüfen die Behauptung, indem wir dazu zwei aus den vielen herausragenden Personen in der Schrift betrachten. Aus Zeitgründen können wir nur zwei nehmen. Wir könnten locker damit eine Stunde füllen. Ja? Und zwar mit dem Fokus, was hat Gott zu bestimmten Zeitpunkten während ihres Lebens zu ihnen oder über sie gesagt? Dazu gehen wir zunächst zu Jeremia. Empfehle euch, das ganze erste Kapitel einmal zu lesen. Ich kann der Zeit halber nur den Vers 5 lesen. Dort steht was Umwerfendes. Und das Wort Jahwes geschah zu mir also. Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Erkannt heißt, alle Info haben über die Person. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, heißt abgesondert, zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Ich dich eingesetzt. Kann man es auch übersetzen. Der gelesene Text zeigt unmissverständlich, Gott kennt einen Menschen, erkennt einen Menschen und bestimmt seine Verwendung, bevor er ihn im Innern eines Mutterleibes bildet. Vor seiner Zeugung also. Ja, und deshalb ist die Diskussion über das ungeborene Leben ist ganz schlicht gottlos und ungebührlich. Das sind auch noch sehr schwache Worte, aber ich will mich zurückhalten. Dabei verstehen wir Erkennen in dem Sinn, ja, wie Paulus das in 1. Korinther 13 formuliert, dass eben unser Wissen jetzt lückenhaft ist, dass aber eine Zeit kommt, wo wir dann erkennen, so wie wir von unserem Gott und Vater erkannt worden sind, vor Grundlegung der Welt. Also zu dem Zeitpunkt, als er dich und mich erwählte. Ein schönes Beispiel für völlig und ganz Erkennen, das finden wir in Lukas 24. Die Geschichte kennt ihr, da laufen zwei Jünger von Emmaus, ja, von Jerusalem nach Emmaus und die diskutieren über das, was da vor 3 Tagen passiert war mit dem Herrn Jesus. Und dann kommt ein Dritter dazu, den sie nicht erkennen. Ja, der läuft da mit und die sind völlig aus dem Haus, dass der nicht weiß, was da passiert ist. Und dann erklärt derjenige ihnen, ja, was passieren musste in den letzten 3 Tagen und davor. Dann sind sie völlig platt. Und da lesen wir, in Vers 16, aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Ja? Na, sie wussten, da läuft jemand mit und der hat ziemlich Ahnung offensichtlich, aber sie wussten nicht wer. Und dann, was macht der Herr Jesus in der Herberge? Wie das normalerweise ist, Brot ist im Orient trocken, ja, hart, er bricht das Brot. Und dann lesen wir in Vers 31, aber ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde ihnen unsichtbar. Also der Herr hat das Brechen des Brotes benutzt. Die beiden Jünger sahen den Herrn wohl, aber sie erkannten ihn nicht. Das heißt, durch des Herrn Einfluss war der Durchblick auf die wahre Person verborgen. Ja? Und so ist es auch mit dem natürlichen Menschen, der sieht ein Stück weit. Aber irgendwann kommt eine Schranke, von dort ab sieht nur der weiter, der Gottesgeist, der den Geist des Christus in sich trägt. Genauso war es der Maria Magdalene gegangen. Sie suchte den Herrn und er war nicht da. Und dann dreht sie sich rum und dann guckt sie da rum, ach, das ist der Gärtner, jetzt frage ich mal den, wo sie meinen Herrn hingelegt haben. Und was macht der Herr Jesus? Er sagt ein Wort. Maria. Aber das kann ich gar nicht nachmachen, weil der Herr Jesus hatte so gesagt, wie er sie immer wieder ansprach. Und daran hatte sie ihn erkannt. Erkannt. Obwohl sie ihn vor sich sah, aber nicht erkannte, bis er was sagte. Und genauso wird ja Israel auch einmal ihren Messias erkennen. Ja. Im ganzen Alten Testament ist der Christus beschrieben, redet er selber in den Propheten. Und wenn er sichtbar wird für Israel, wird er erkannt, so wie auch das beim Paulus passiert ist. Nimm noch ein Beispiel. Galater 1, Vers 15 und 16, da brauche ich gar nicht viel dazu sagen, das haben einige Brüder mehrfach betont. Da steht in Galater 1, 15 und 16, als es aber dem Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen evangelisiere, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Frage: Wann hat Gott den Paulus abgesondert? Von Mutterleib an. Hat nicht Paulus eine Menge Unheil gemacht bis zu diesem Zeitpunkt? Hat es Gott nicht vorher gewusst? Ist ja völlig undenkbar, ja, völlig undenkbar. Und so hat er auch dich und mich zu genau dem richtigen Zeitpunkt berufen, erkannt und auserwählt, längst vor Grundlegung der Welt. Bevor irgendeine Zeit gelaufen ist, bevor irgendein Material da war, bevor irgendetwas in Sünde fallen konnte. Und genauso hat es mit Jeremia, mit Mose, mit Jona, mit Samuel, mit den ganzen Propheten gemacht. Ja? Wir finden ja nicht alle Berufungen der Propheten, aber die dürften, ich sage jetzt mal, das ist meine Meinung, die dürften ähnlich gelaufen sein, eben auf die Person des einzelnen individuellen Propheten zugeschnitten. Wollte der Paulus bekehrt werden? Ich glaube nicht. Hat Gott gewusst, wann das notwendig ist, dass er bekehrt wird? Ich glaube schon. Weil sonst wären diese Worte unsinnig, die wir eben gelesen haben, und auch die von Jeremia. Und das kann ja wohl nicht sein. Jetzt wollen wir mal kurz innehalten und dann frage ich, in einem dritten Unterpunkt, was ist, wenn der zuvor Erkannte danach in der Zeit Gerufene nicht will? Ist ja denkbar, oder? Dass der nicht will. Was Gott gemacht hätte, wenn Johannes oder Jeremia, Mose, Paulus und so weiter nicht eingewilligt, ja, sich geweigert hätten, dem göttlichen Ruf nachzukommen, das kann gerne jemand fragen, wer seinen Gott noch nicht kennt. Es ist jedenfalls die Frage eines Unmündigen. Ja, weil in dem Moment, wo ich Gott kennenlerne, kommt mir so eine Frage nicht mehr. Wenn Gott jemand in Dienst stellen will, dann hat er alle Mittel, diesen Menschen zu überzeugen. Er hat alle Argumente. Er muss niemand nirgends Zwang ausüben. Das haben viele Gotteskinder leider nicht begriffen. Aber das ist so wichtig, ja, weil und das auch beruhigend ist, dass Gott so ist. Er könnte das ja als souveräner, allmächtiger Gott ja tun. Ja, wie jeder Despot irgendwelche Leute zu irgendeinem Irrsinn abordnen kann und die womöglich das Leben dafür lassen müssen. Aber sowas macht Gott nicht, grundsätzlich nicht. Und ihr kennt auch die Geschichte in Jeremia 32, lest die mal nach. Da war der Jeremia um seiner konsequenten Verkündigung willen eingelocht in Jerusalem. Draußen waren bereits eine ganze Menge Sturmböcke aufgebaut, um die Stadt dann schließlich in Kapitel 39 einzunehmen, um abzufackeln, ja, um es ganz bitterböse zu sagen. Und jetzt redet doch Gott zu Jeremia und sagt, du Jeremia, ich habe deinen Acker in Anatot für dich. Mach mal bitte einen Kaufvertrag. Ich schicke deinen Neffen zu dir und jetzt machst du mal einen Kaufvertrag, ja, und kaufst den Acker. Was hättet ihr gedacht? Und erst als der Neffe eintrifft, lesen wir, da erkannte ich, dass es das Wort Jahwes war. Das heißt, er hat es vielleicht als Hirngespinst oder sonst was betrachtet zunächst. Und dann kriegt er von Gott eine kostbare Antwort. Nach seinem Gebet in Vers 27 sagt Gott, siehe, ich bin Yahweh, der Gott allen Fleisches. Was haben wir auch gelernt dieser Tage? Alle Seelen sind mein. Gott ist der Gott allen Fleisches. Und jetzt kommt die Aussage, sollte mir irgendetwas zu wunderbar oder unmöglich sein. Können wir eigentlich schon Schluss machen? Ja, und Halleluja sagen, an der Stelle kostbar. Was Gott will, das tut er auch und er hat alle Mittel und Wege und vor allem Zeit genug, eine Mehrzahl an Zeitaltern. Und unser Problem ist sehr oft, dass wir a. in viel zu kurzen Zeitperioden denken und b. unseren Gott in unsere dreidimensionale kosmische Begrenztheit pressen, in der wir uns befinden. Das ist unser Hauptproblem. Aus diesem selbstgemachten Gedankengefängnis, da will und er wird unser Gott dich und mich wachstümlich durch sein Wort befreien. Wir müssen besser, wir dürfen einfach kindlich allem glauben, was geschrieben steht. Und zwar aus dem Grund, weil wir wissen, wer das sagt. Wenn jemand sagen kann, ich habe dich, bevor du existiert hast, erwählt und dich zu einer bestimmten Aufgabe gesetzt, dann dürfen wir wohl davon ausgehen, dass Gott es auch macht. Hier sehen wir nebst der Tatsache, dass Gott alle Dinge möglich sind, noch etwas weiteres ganz Kostbares. Gott ist eben nicht nur der Gott Israels und auch nicht der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern er ist der Gott allen Fleisches. Pflanzen, Tiere, ja, alles eingeschlossen. Und das ist in sich doch wohl ein Evangelium. Und das sehen wir auch bei der Berufung Moses am Dornbusch. Und der Jahwe hatte Mose nach einiger Diskussion, lest es bitte mal nach, hat er ihn schließlich doch überzeugt. Zum Schluss hatte er das letzte Register gezogen. Ja, weil du nicht reden kannst, machen wir ganz einfach. Aaron habe ich habe dich für den Pharao zum Gott gesetzt. Und der Aaron ist dein Prophet. Schon war das Problem gelöst. Und der Mose, der nicht einmal in der Rede war, was ja eigentlich gar nicht gestimmt hat, ja, der hat gesagt, Rick, du sagst dem Aaron, was er sagen soll, und der geht vor den Pharao. So einfach, ja, das sind so ganz Kindergarten Geschichten, ja, die, da dürfen wir uns riesig dran freuen. Dann haben wir noch einen Beweis, den Jona, ne? Der hatte, zu dem hat er gesagt, du sollst nach Ninive gehen und predigen. Und der Jona hat gesagt, ich nach Ninive, kommt nicht in die Tüte. Ich habe genügend Geld und da unten gibt es ein Schiff, ich fahre nach Tarsus. Und hat Gott gesagt, okay, du darfst da hinfahren. Gucken wir mal, wie weit. Und jetzt kommt was Schönes. Obwohl Gott zunächst seine Flucht in Richtung Tarsus ein gutes Stück gelingen ließ. Warum? Weil Gott auch im Leben der Leute auf dem Schiff etwas vorhatte. Ja? Und schließlich hat er ihn doch nach Ninive gebracht. Schlussendlich wurde er seinem Auftrag gehorsam. Wird etwa die Untreue Israels Gottes Treue aufheben, sagt Paulus? Und wir können fragen, hätte nicht Gott einen anderen nehmen können? Wenn er sagt, ach, der will nicht gehen, ach, da gibt es vielleicht noch jemanden, den ich nehmen könnte. Nee. Jona war bestimmt für den Auftrag und Gott hat ihn so weit gebracht, dass er ihn ausgeführt hat. Sehr einfach. Das ist eben unser Gott. Er braucht keine Gewalt und nichts Verrücktes. Ja. Er kann dich und mich einfach überzeugen. So, das war jetzt der Vorspann. Und jetzt gehen wir an den Hauptpunkt Nummer 4, Denken und Handeln der Menschen in der Beziehung zu Gottes Plan. Und die Aussagen der Schrift zu diesem Themenkomplex, die sind angesichts der zunehmend finsteren und bedrohlichen Lage in Nahost, in der Welt, insgesamt, aber auch in unserem eigenen Land, ein außergewöhnlicher Trost. Werden wir sehr schnell sehen. Aus dem im letzten Abschnitt gelesenen Schriftzeugnissen sehen wir immer wieder, Gottes Plan für diesen Kosmos resultiert aus der Summe dessen, was die Geschöpfe in ihrem Herzen ersinnen und was er dann davon zum Erreichen seines Ziels zur Umsetzung genehmigt. Und nur das geschieht auch. Und dann wird es Wirklichkeit in der Geschichte. Ich lese es nochmal vor. Gottes Plan für diesen Kosmos resultiert aus der Summe dessen, was die Geschöpfe Gottes in ihrem Herzen ersinnen und was er dann davon zum Erreichen seines Ziels zur Umsetzung genehmigt. Und nur das geschieht auch in Wirklichkeit in der Geschichte. Wir haben bis jetzt vornehmlich Zeugnisse gelesen, die oberflächlich betrachten einen einfachen Determinismus oder eine Zwangsfolge von Ereignissen in den Abläufen der Geschichte nahelegen könnten. Das heißt, alles im Kosmos würde rein mechanisch wie in einem Uhrwerk ablaufen und die Weltgeschichte wäre das Zusammenwirken von lauter Automaten, die ein festes Programm abspielen. Und solche Vorstellungen gibt es durchaus in verschiedenen Religionen und wissenschaftlichen Kreisen. Dass es aber so niemals sein kann, und das ist sehr schnell klar, wenn wir im Worte Gottes ein wenig nachlesen. Und es wäre zudem ein Widerspruch zu seiner Liebe. Einen Automaten kann ich nicht lieben. Kann ich nur oben was reinkippen und da bringt er unter immer das gleiche Zeug raus. Ja? Euro rein, Colaflasche raus oder sonst was. Ja? Aber ich kann keine Beziehung zu dem Automaten aufbauen, weil der ist ja fest programmiert. Natürlich, wenn ich den Automaten konstruiert habe und der dann zufällig auch noch tut, dann kann ich mich darüber freuen. Aber ich kann den doch nicht in den Arm nehmen. Das mache ich mit meiner Frau, weil da kommt was zurück. Versteht ihr das? Ja. Im Psalm 119, 88 bis 91 lesen wir. Psalm 119, 88 bis 91. Belebe mich nach deiner Güte und ich will bewahren das Zeugnis deines Mundes. für den Äon oder eine unbestimmt lange Zeit, Yahweh, steht dein Wort fest in den Himmeln. Von Geschlecht zu Geschlecht währt deine Treue. Du hast die Erde festgestellt und sie steht. Nach deinen Verordnungen stehen sie heute da. Und dann heißt es, richtig übersetzt, das All dient dir. Ob das das All dient oder nicht, ja, es dient Gott. Und daran, da könnte ja dieser Automatengedanke ja entstehen. Ja, wenn das All ihm dient, ja, dann ist ja irgendwie alles vorprogrammiert, dass es halt irgendwann mal herrlich wird. Aber das ist Unsinn. Ja, das werden wir noch sehr schnell merken. Frage oder Fragen. Wenn unserem Gott das All dient, ist dann irgendetwas ausgenommen? Sicher nein. Frage, kann etwas geschehen, was für ihn neu oder unvorhersehbar wäre? Müssen wir auch nein sagen. 100%. Ist diese Tatsache allein nicht schon eine Quelle unsagbaren Trostes, dass das so ist? Halleluja. Warum? Denn andernfalls müsste er ja bei unvorhersehbaren Ereignissen immer wieder neu überlegen, ja, dient das meinem Plan oder dient es ihm nicht? Ist doch ein völlig absurder Gedanke, ja, dass wir uns so einen Gott vorstellen, der so ist. Geschwister, wenn jemand nur genau diese paar Gedanken in den Alltag mitnimmt, dann hat er schon eine große Strecke gewonnen. Nehmen wir doch das mit in unsere tägliche Mühle und in das immer wieder aufkommende Durcheinander unseres Alltags. Das kann morgen schon auf der Straße passieren. Auch für die bohrenden und entmutigenden Fragen, warum ist denn aber meine gegenwärtige Situation so verknotet, so undurchsichtig und nicht anders? Wenn ich ganz zu dem Schluss komme, ja, wie es auch der Stefan ähnlich gesagt hat, dass Gott das in mein Leben hineingetan hat, um seinetwillen, dann habe ich doch schon einen Umkehrpunkt in meiner Gedankenspirale. Ja? Und das möchte doch unser Gott erreichen. Und das hat nun jetzt drei bereits behandelte, weitreichende Konsequenzen. Erstens, wenn Gott das, was unser Herz an Überlegungen hervorbringt, unter seine Zensur nimmt, das heißt, alles Geschehen nach draußen bestimmt, dann trägt auch er dafür die Verantwortung. Weil er bestimmt ja, was ich sagen darf, was nicht, was ich tun darf, was nicht. Und damit hat er völlig in der Hand, was danach passiert. Wenn er überlegen müsste, ja, was macht er jetzt, probieren wir mal das und probieren wir mal jenes, dann wären wir schon längst alles untergegangen. Zweitens, im Gegenzug ist dann der Mensch Gott gegenüber nur für all das verantwortlich, was er in seinem Herzen hervorbringt, unabhängig davon, was Gott im Einzelfall zur Umsetzung in Wort und Tat genehmigt oder nicht genehmigt. Logischerweise drittens muss der Mensch Gott über den in ihm im Herzen eingeräumten Freiraum und was er dort ersinnt und entscheidet, einst Rechenschaft geben. Wenn ich also meinen Bruder umbringen will und Gott verhindert es, dann habe ich es ja getan. Also muss, dann ist nach außen nichts passiert, aber ich habe meinen Bruder umgebracht. Also muss doch Gott das richten, zu was ich mich entschlossen habe. Wenn Gott es nicht genehmigt. Ja? Das sind ganz einfache Überlegungen, aber die sind so klar in der Schrift offensichtlich. Es kann gar nicht anders sein. Exakt lautet das Zeugnis der Schrift, Paulus in Römer 14, 11 und 12. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll jedes Knie sich beugen und jede Zunge soll Gott bekennen. Vers 12. Also wird nun ein jeder von uns für sich selbst Rechenschaft geben. Ja, für was? Für das, was ich im Herzen ersonnen habe. Für was sonst? Alles andere unterliegt ja seiner Zensur. Es braucht nicht viel Überlegung, um sich klarzumachen, Gott lässt weder alles in den Herzen der Menschen entwickelte Böse noch alles Gute zur Ausführung kommen. Denn auch das Gute, das wir wollen, passt nicht immer in Gottes Plan. Mindestens nicht zu dem Zeitpunkt, an dem wir es gerne ausführen oder ausgeführt haben wollen. Wenn ich für jemanden bete, dass er zum Herrn Jesus finde und ich mache das 5 Jahre lang, ist das gut? Wenn das nicht passiert, bin ich dann schuld, weil ich nicht lang genug gebetet habe? 100%ig nein. Sondern, jetzt sage ich es mal, verzeiht mir, wenn ich sage, Gott ist schuld. Ja? Weil er sagt, du hast jetzt 5 Jahre gebetet, aber derjenige ist doch nicht so weit. Und das kann ich aber nicht sagen, bet weiter. Also wird doch Gott mein Beten, 5, 6, 10 Jahre beten, wird er doch für sich wohlgefällig bewerten. Es ist etwas von dem, was dann Lob herausbringt am Ende. Wenn wir dann den Zusammenhang verstehen, dann sagen wir, ach ja, kein Wunder, habe ich so lange umsonst gebetet. Ja. Also es geht nicht nur um böse Dinge allein, sondern es geht um Gutes und Böses, was unter Gottes Zensur läuft. Ein Beispiel ist der Tempelbau von David. Der David will einen Tempel bauen und Gott sagt, nee, du nicht. Dein Sohn, der wird ihn bauen. An deinen Händen klebt Blut. Und der David hat jetzt nicht rumlamentiert und einen riesen Zauber gemacht, sondern er hat sich unter diese Bestimmung Gottes gestellt. Und Gott hat ihm ja sogar noch gesagt, warum er das nicht machen darf. Er hätte ja auch sagen können, kommt nicht in Frage, dein Sohn macht es. Hat Gott beim David nicht gemacht. Gott macht es immer wieder anders, eben individuell für dich und mich besonders zugeschnitten. Lest einmal sein Gebet in 2. Samuel 7, dort die Verse 17 und folgende. Andererseits hat Gott aber den Herzenswunsch seines Knechtes David, des Mannes nach seinem Herzen, sehr wohl in seinen Plan aufgenommen. Aber eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo David das wollte, sondern wo Gott es wollte. Ja. Warum? Weil es nur so in seinen Gesamtplan passte. Ein weiteres Beispiel derselben Art haben wir aus der Verkündigung des Evangeliums bei Paulus. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 6. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. War das nicht ein wunderbarer Wunsch? Das Wort nach Asien zu tragen, natürlich. Aber Gott hat gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Und dann lesen wir in Kapitel 19, Vers 10. Dies aber geschah 2 Jahre lang, damit alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Also war, nachdem die Zeit gekommen war, das möglich. Und trotzdem, wir da später lesen, dass nach 2. Timotheus 1,15 alle, die in Asien waren, den Paulus verlassen haben. Die haben nicht Christus verlassen, aber eben das Paulus geoffenbarte Evangelium. Dieses Prinzip unseres Gottes gilt zweifellos ganz persönlich auch für dein und mein Leben. Denn wozu hätte uns Gott denn genau solche Vorgänge in seinem Wort offenbart? Ja, dass wir dran denken, wenn etwas nicht geht, ja, dass wir nicht dann zutiefst zerrüttet sind, sondern dass wir überlegen, ja, vielleicht will das Gott jetzt gar nicht oder für mich nicht. Oder für mich jetzt nicht. Ja? Das sind solche Gedanken, die dürfen wir dann haben und das bringt uns dann zur Ruhe. Gott selber sorgt dafür, dass sein Plan ausgeführt wird und er überlässt es niemand anders. Er selber wacht darüber. Einige wenige Beispiele. Teile haben wir schon gelesen. Ich will nicht alle lesen, die es dafür gäbe. Ich lese Jesaja 43, ab Vers 11. Ich bin Yahweh und außer mir ist kein Retter. Ich habe verkündigt und gerettet und vernehmen lassen. Und kein fremder Gott war unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht Yahweh. Und ich bin Gott. Von jeher bin ich derselbe. Das heißt, er ändert sich nicht. Er war im Alten Testament der gleiche Gott wie im Neuen. Und er ist heute ist. Ja? Und da ist niemand, der aus meiner Hand errettet. Oder man kann auch sagen, reißt. Wenn Gott jemanden mal gegriffen hat, dann hat niemand eine Chance, den wieder wegzureißen. Oder die, ja. Ganz kostbar. Ich wirke. Und das heißt, Gott hat keine Uhr aufgezogen, sondern er wirkt. Aktuell, jetzt, in dieser Sekunde. Vom Herrn Jesus lesen wir, dass er das All am Laufen hält. In Kolosser 1, Vers 16 oder 17. Dann Jesaja 46, Vers 8 bis 13, diese Verse müssen wir lesen, weil die bestimmen, die zeigen uns jetzt, was Weltgeschichte bedeutet oder wie sie passiert. Gedenke dessen und werdet fest, Jesaja 46, 8 bis 13, nehmt es zu Herzen. Ich kann es auch salopp sagen, schaltet euer Denken ein, ja? Euer erleuchtetes Denken jetzt, ganz wichtig. Gedenke des Anfänglichen von der Vorzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und keiner wie ich. Warum? Vers 10. Der ich da den Anfang, von Anfang an das Ende verkünde. Und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und all mein Wohlgefallen werde ich tun, sagt Gott. Was ihm wohlgefällig ist, das gibt er nicht aus der Hand. Ratschlüsse dürfen andere erledigen und er wacht darüber, dass nichts passiert, was von dem Ratschluss abweicht. Das sind Worte von universaler Tragweite, das Ganze allumfassend. Eine Trostquelle ohne Ende. Aus unserem Abschnitt bisher wollen wir einen fundamentalen Merksatz tief in unser Herz einprägen. Gott und nur er kann von Anfang an genau das Ende verkündigen. Und das wiederum kann er nur, weil er zuvor erkannte, was jedes einzelne Geschöpf in einer bestimmten Situation seines Lebens überlegt und zu tun beabsichtigen wird. Er wählte dann aus, was zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt im Kosmos geschieht. Das heißt, er hatte alles vorliegen und dann sagt er, an der Stelle passiert das, und an der Stelle passiert das und an jener Stelle jenes. In deinem und in meinem Leben, im Leben aller Geschöpfe. Der Gedanke mag zwar verrückt und unrealistisch klingen, denn er sprengt unser natürliches, diesseits orientiertes und zeitlich sehr begrenztes Vorstellungsvermögen. Aber nur dann, wenn wir in unseren Überlegungen Gott in seiner Omnipotenz, in seinem Allvermögen und seiner Allwissenheit außer Acht lassen. Zur Erinnerung noch einmal das Wort von Salomo, ist dieser Tage auch schon gefallen. Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist eines Königs Herz in der Hand Jahwes. Wohin immer er will, neigt er es. Und das klingt doch aber sehr nach Fremdbestimmung, oder? Dass Gott ist einfach das Herz eines Königs irgendwo hin neigt. Unser Gott handelt auch durchaus nach diesem Wort eben souverän, wenn er etwa durch den König, weil es durch niemand anders geht, ja, die Geschicke eines Volkes oder seines eigenen Volkes in eine ganz bestimmte Richtung bringen will, dann macht auch Gott sowas, bisweilen. Aber wir dürfen aus dem bisher Erkannten völlig sicher sein, wenn Gott so etwas tut, dann beurteilt er auch diesen Menschen oder König, den er auf diese Weise beeinflusst und zu bestimmten Handlungen drängt, so, dass Gottes Gerechtigkeit dabei herauskommt. Ja? Dass dieses Geschöpf sich nachher nicht sagen kann, du hast mich ungebührlich behandelt. Es wird nie passieren, gar nie. Auch wenn Gott ja, solche Steuerungen direkt vornimmt, ja, um Chaos zu verhindern oder sonst etwas. Der Normalfall zum Gang der Dinge zeigt das einfache Beispiel aus der Schrift zum Ende Ahabs, dass es gar nicht anders sein kann. Ein Paradebeispiel, wie Gedanken und Willensäußerungen der Geschöpfe im Plane Gottes zusammenwirken oder, wie man es zusammenfassend sagen kann, wie Weltgeschichte real geschrieben wird. Nicht so, wie wir sie in der Schule lernen oder an der Flimmerkiste sehen oder vor dem PC oder so. Ja. Ich bitte euch ganz herzlich, nehmt euch im Alltag mal 1. Könige 22 vor und 2. Chroniker 18 und vergleicht auch die Aussagen der beiden Kapitel miteinander. Ich will jetzt und kann der Zeit halber nur die Kernverse da herausnehmen. Und ich denke, die meisten wissen da ja auch, was da steht im Grunde, ja, weil das ist auch so eine typische Sonntags- oder Kinderstundengeschichte mit dem Ende Ahabs. Ich lese die Verse 19 bis 23. Und da spricht der Prophet Micha von der Josaphat, als die ganz 400 Priester plötzlich alle miteinander gesagt haben, du wirst nach Ramoth Gilead ziehen und du wirst die Feinde schlagen und so weiter. Und da ist dem Josaphat, der ja ein Gottesmann war, dem ist aufgefallen, das sind zu viele Leute, die genau das Gleiche sagen. Kommt uns das bekannt vor? Und deshalb könnt ihr ganz sicher sein, wenn viele Leute das Gleiche sagen, dann ist der Wurm drin. Egal um was es geht. Und der Teufel mit. Haben wir ja hinter uns. Also, der Prophet sieht in den Himmel und er redet. Ja, ich muss noch sagen, dann fragt er den Ahab, ja, habt ihr denn keinen Propheten Gottes mehr unter euch? Und dann sagt er, Ahab, doch, wir haben noch einen. Aber der sagt nur Böses über mich. Und jetzt lesen wir mal, was der sagt. Und er, nämlich Micha, der Prophet Jahwes, sprach, darum höre das Wort Jahwes. Ich sah Jahweh auf seinem Thron sitzen und alles Heer der Himmel bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und Jahweh sprach, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Und der eine sprach so und der andere sprach so. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor Jahweh und sprach, ich will ihn bereden. Und Jahweh sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, Vers 22, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch ausrichten. Gehe aus und tue also. Mehr offenbart Gott nicht. Das reicht aber auch. Und jetzt geht Vers 23 weiter. Und nun, siehe, Yahweh hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten. Das waren 400 Baal und 400 Ashtaroth und so weiter. Also insgesamt noch mehr wie die 400. Auf dem Karmel erfahren wir das auch. Er hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gelegt. Und Yahweh hat Böses über dich geredet. Eine Parallele am Ende des gegenwärtigen Äons finden wir im sechsten Schalengericht. Drei Dämonen kommen aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten. Und die tun Zeichen und überzeugen die Nationen, dass sie einen Krieg gegen Gott anzetteln. Dazu ist dämonische Verführung notwendig. Lest mal nach, Offenbarung 16, 12 bis 16. Und in diesem speziellen Fall gibt Yahweh also das Ziel der Aktion mit Ahab vor. Und er lässt nach mehreren unterschiedlichen Beiträgen aus dem vor ihm stehenden Heer der Himmel ein Geschöpf die praktische Durchführung dieses Weges bestimmen, eben diesen einen Geist. Der Geist steht mit Artikel da. Es kam hier offensichtlich ein Ratschluss zustande. Ja, ein Ratschluss, nämlich die Idee dieses einen Geistes. Und nur die Gedanken dieses einen Geistes kamen auch zur Ausführung. Hören wir genau hin. Alle weiteren Vorschläge nicht. Weder ihre Anzahl noch deren Inhalt ist uns berichtet. Alles Heer, der Himmel war gegenwärtig, lesen wir. Es zeigt, wie wichtig das Ganze in den Augen Jahwes war. Natürlich wusste Gott vorher, dass Ahab dieses vorhatte und dass er vor allem den Josaphat da hineinziehen wollte. Ja, der Ahab hat sich selber alleine nicht stark gefühlt genug, um das zu machen. Wir lesen deshalb in 2. Chroniker 18, Vers 2, der Josaphat hat natürlich auch eine Dummheit begangen. Der hat gesagt, machen wir doch einen Vertrag mit dem Norden und jetzt heirate ich am besten eine der Töchter Ahabs. Und dann sind wir verwandtschaftlich verbunden und dann kann das gut gehen. Ja? Das war wohl seine Überlegung. Und das hätte ihn fast das Leben gekostet. 2. Chroniker 18, Vers 2. Und nach Verlauf von einigen Jahren zog er, nämlich Josaphat, zu Ahab nach Samaria hinab. Interessant, dass er hinabzieht, ja? Ins Verderben nämlich unter Umständen. Und Ahab schlachtete für ihn, den Schwiegersohn, und für das Volk, das bei ihm war, Kleinvieh in Menge. Und er verleitete ihn, wieder Ramoth-Gilead hinaufzuziehen. Also dem Josaphat war offensichtlich nicht wohl bei der Sache. Also musste er durch alles Mögliche bearbeitet werden, das zu machen. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Propheten noch nicht in Aktion, sondern nur die Gedanken seines Herzens. Und das sind Details, die wir gewahren, wenn wir genau genug lesen und hinhören. Natürlich wollte Ahab siegreich mit Hilfe Josaphats zurückkehren. Und Gott sah das offensichtlich in seinem Herzen. Er bestimmte aber seinen Tod vorher. Sehr wichtig für uns zu wissen und einzuprägen ist, der Weg zum Ende Ahabs wurde in der himmlischen Ratsversammlung aus den Vorschlägen der dort von Yahweh befragten Himmelsbewohner mitbestimmt. Also es ist so ein Einfluss der Finsternis gewesen, wie der Paulus in 1. Korinther 4 erwähnt. Ja? Einfluss der Finsternis. Auch das Weitere bis hin zu dem Pfeil, der Ahab trifft, das muss dort oben im Detail vorgegeben und genehmigt worden sein. Denn sonst wäre ja der von Gott festgesetzte Tod Ahabs in diesem Krieg von einer ganzen Reihe von Zufällen bestimmt worden. Ja? Und womöglich genauso zufällig gescheitert. Aber da war minutiös alles abgekartet, was da passieren muss, dass der Mann umkommt. Zufälle gibt es aber im Kosmos, merken wir uns das, nicht einen. Außer, dass Yahweh in seiner Güte uns etwas zufallen lässt. Ja? Das ist der einzige Zufall, der echt ist. Aber es gibt sonst keinen Zufall. Im Sinne von der Mathematik oder Stochastik. Ja? Je nachdem Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bei Gott braucht es sowas nicht. Etwa kein Zufall, dass Gott von irgendeinem Ereignis in seiner Schöpfung überrascht würde. Ja? Das gibt es einfach nicht. Und das glauben nur Menschen, die weder die Schrift noch den lebendigen Gott kennen. Es würde der Offenbarung der Vorgänge in der Ratsversammlung Gottes auch widersprechen. Ja, generell dem, was unser Gott in der Schrift über sich offenbarte. Und Yahweh offenbarte in dieser Geschichte zwar nicht alle Details, aber die wesentlichen Details, die kennen wir, sodass eine logische Gedankenfolge daraus bestimmbar ist. Und genau diese, die sollen wir verinnerlichen. Keine andere Episode neben der in den ersten beiden Kapiteln des Hiobsbuches berichten uns derartige Details. Und dass es offensichtlich regelmäßige Ratsversammlungen in dem Himmel geben muss, ja, wo solche Dinge besprochen werden. Zwischenfrage. Ja, wenn das nun so ist, dass der Tod Ahabs bestimmt war, war er dann nicht doch eine Marionette und zu einem zwanghaften oder deterministischen Handeln verdammt? Könnte ja einer auf die Idee kommen. Der konnte ja eigentlich nur sterben, nach dem, was wir da wissen. Dass er keine Marionette war, erklärt der Gott Israels mit ganz einfachen Worten mitten in der Gerichtspredigt durch Elia wegen der Gräuel Ahabs um Nabots Weinbergs willen im vorausgehenden Kapitel. In einem der vorausgehenden Kapitel. Wir lesen in 1. Könige 21, Vers 20 und 25. 1. Könige 21, 20 und 25. Ich warte mal, bis ihr das aufgeschlagen habt. Eine ganz entscheidende Zentralstelle zu diesem Komplex. Und Ahab sprach zu Elia: Hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sprach: Ich habe dich gefunden. Warum? Weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse ist in den Augen Jahwes. 25, eine Bemerkung in Klammer, ja, in manchen Übersetzungen. Es war gar keiner gewesen wie Ahab, der sich verkauft hätte, um zu tun, was böse ist in den Augen Jahwes, denn seine Ehefrau reizte ihn an. Es war also eindeutig Ahabs ureigene Herzensentscheidung, sich zu verkaufen. Hat Gott nicht von ihm gefordert. Und er hat auch nicht gefordert, dass er auf seine Isabel hören soll in dieser Frage. Dazu war er ja König. Einen weiteren Zeugen haben wir einige Kapitel weiter vorne. In 1. Könige 16, 32 und 33. 1. Könige 16, 32 und 33. Dort lesen wir: Und er, nämlich Ahab, errichtete dem Baal einen Altar im Hause Baals, das er zu Samaria gebaut hatte. 33. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab tat mehr, um Yahweh, den Gott Israels, zu reizen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen sind. Also durfte Ahab seinem eigenen Kopf durchaus ein gutes Stück folgen und er musste keineswegs dem Baal nachlaufen. Musste er nicht. Das tat er doch von sich aus. Er verkaufte sich, steht da. Ahab tat mehr, um Yahweh, den Gott Israels, zu reizen, lassen wir eben. Und das hat der Gott Israels offenbar auch so genehmigt. Ja, er hatte ihn dahin gegeben in seinen eigenen verworfenen Sinn. So lesen wir beim Paulus in Römer 1. Ja? Wenn der Mensch sich nicht der Erkenntnis Gottes aus der Schöpfung beugt, dann gibt Gott ihn dahin. Und dann geschieht, was der Paulus auch uns sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Gilt es auch für mich als Glied am Leib des Christus? Ja, natürlich. Wenn ich Mist baue, ja, wenn ich mich nicht korrigieren lasse, dann muss Gott mich mal an eine Wand laufen lassen, dass ich zur Besinnung, zu mir selbst komme, ja, wie der sogenannte verlorene Sohn. Ja, weiter nun noch ein paar Gedanken zum Einfluss der Entwürfe der Menschen und anderer Geschöpfe auf Gottes Plan. Ereignisse wie etwa die Opferung Isaaks und die Drangsal Hiobs zeigen ganz genau das gleiche Handlungsprinzip Gottes. Nämlich, Merksatz, dass eben der sichtbaren, die für uns unsichtbare Welt der Geister und Engel das Leben der Menschen allgemein und auch das der Gottesmenschen einschließlich Christi Leib im Besonderen mitbestimmt. Das hat Gott so eingerichtet. Und deshalb müssen wir manchmal fragen, Herr, warum muss ich das erleben? Ich habe doch, ja, zumindest nach meinem Erkennen, nicht falsch gehandelt, ja? Nichts verbrochen. Wie oft sagt der Hiob das seinem Gott? Und Gott antwortet überhaupt nicht. Er durfte nicht. Es ging um eine Sache zwischen Gott und Satan. Es durfte hier unten nicht bekannt werden. Wir lesen Schlüsselverse aus 1. Mose 22, was die Opferung Isaaks angeht. 1. Mose 22, 10 bis 12. 1. Mose 22, 10 bis 12. Bitte lest mal die Geschichte mal ganz nach. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel Jahwes vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht nach dem Knaben und tue ihm gar nichts. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Denn nun weiß ich, nämlich der Engel, Klammer zu, dass du, Abraham, Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir, dem Engel also, nicht vorenthalten hast. Hier sehen wir deutlich die Hintergründe zu diesem Geschehen aufleuchten. Der Gott Abrahams, der brauchte doch keine Beweise über den Glauben Abrahams. Wer glaubt denn sowas? Und dass der Abraham Gott fürchtet? Warum hat denn Gott dem Abraham die Gerechtigkeit aus Glauben zugesprochen? Einige Kapitel vorher. Musste das Gott nochmal prüfen, ob das echt war? Dann hätte er ihm doch die Gerechtigkeit vorher schon nicht zugesprochen, wenn er gewusst hätte, der macht irgendeinen Mist und jetzt darf ich es ihm nicht zusprechen. Versteht ihr? Das sind lauter so menschliche, idiotische Gedanken, die man manchmal hört. Ja? Und dabei sollte man eigentlich nur ganz genau lesen, was da steht. Und dann fallen viele Fragen ganz einfach weg. Der Engel in der unsichtbaren Welt, der kann natürlich nicht in das Herz Abrahams sehen. Keiner außer Gott und dem Sohn können in dein und mein Herz schauen. Also, wenn jetzt jemand einen Glaubensbeweis von mir will, dann muss er Gott fragen, ob er mich auf die Probe stellen darf. Oder? Der kann das nicht einfach machen. Und darum benötigen die unsichtbaren Mächte und auch andere Geschöpfe einen sichtbaren Beweis unseres Glaubens. Gott braucht den nicht. Bei Paulus sehen wir dasselbe Prinzip, und es ist ja auch schon mehrfach behandelt worden, da möchte ich auch nicht weiter tiefer drauf eingehen, und nur den Satz sagen, die Himmelsbewohner lernen an Gottes Auserwählten seine buntfarbene Weisheit. Epheser 3, Vers 9 bis 11. Und damit hat das Leben der Glieder Christi, also dein und mein Leben, im Wesentlichen genau diesen Zweck, dass seine Weisheit durch uns, dass er das durch uns darstellt, nach oben und nach unten. Und wir lesen in Vers 11, dass das dem Vorsatz der Zeitalter entspricht, den er in Christo Jesu, unserem Herrn, fasste. Also alles, was in deinem Leben und in meinem Leben passiert, wurde längst vor Grundlegung der Welt besprochen. Ja? Abgemacht von Gott. Und hier gibt es sicher Diskussionen in Ratsversammlungen, aber was rauskommt, hat er beschlossen. Wir können also sehen, dass etwa, wie Paulus uns das schreibt in Epheser 3, oder wir an der Opferung Isaaks lernen können, wie auch an der Führung Hiobs, entstehen mindestens ein Teil der Dinge in unserem Leben, die wir erleben. Genau zu diesem Zweck Gottes. Unter Umständen sind auch nicht wenige Verhältnisse unseres Lebens so gestaltet, dass wir darauf von unserem Gott jetzt keine Antwort kriegen. Ich weiß nicht, warum meine Frau und ich keine Kinder haben. Haben wir Gott öfter gefragt, ganz am Anfang. Und irgendwann haben wir gesagt, das können wir sein lassen. Das muss einen Zweck haben. Ja, und wir leiden manchmal heute noch drunter. Ja. Und ich frage mich oft, wenn ich Familien sehe, ja, wo die Kinder in schrecklichen Verhältnissen aufwachsen, dann sage ich, Herr, warum lässt du die Kinder in so elenden Verhältnissen aufwachsen? Ja, das darf ich nicht fragen. Oder wenn ein Ehepaar da sitzt, die sich nicht mehr vertragen in der Seelsorge, und dann sage ich, warum vertragt ihr euch nicht? Was seid ihr für ein Beispiel für eure Kinder? Ja, also entschuldigt, wenn ich das so offen sage, aber da frage ich mich. Vielleicht habe ich auch was verbrochen, aber das steht nicht zur Debatte. Wenn ich was verbrochen hätte, Gott hätte mir längst das offenbart. Ganz sicher. Also für nicht wenige Verhältnisse in unserem Leben bekommen wir von Gott keine Antwort hier. Und wir dürfen es auch nicht erwarten. Wir dürfen sagen, Herr, du weißt, wozu es ist, und ich weiß, dass das für deinen Zweck ist, und der ist immer gut. Immer gut, auch wenn ich es so nicht empfinde, wenn meine Seele darunter leidet und manchmal an die Grenze des Fassbaren geraten möge. Wir wissen grundsätzlich, dass unser Gott selber bewirkt, dass alles, was über uns kommen mag und zu unserem Guten mitwirken muss. Das ist die Essenz aus Römer 8, 28. Und jetzt lese ich einfach nochmal die Stelle vor in 1. Korinther 4, Vers 5. Habe ich schon oft gelesen. 1. Korinther 4, Vers 5. So beurteilt oder richtet nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt. Welcher auch a. das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und b. die Ratschläge der Herzen enthüllen wird. Ja? Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Beide angesprochenen Punkte A und B fehlen uns, solange wir leben. Und das fordert von mir und von uns allen Demut und Vorsicht im Beurteilen von allen Vorgängen im Sichtbaren. Ähnlich hat der Stefan das ja auch in seinem Dienst gesagt. Auch was andere Geschwister und Menschen draußen in der Welt betrifft, auch bis hin zu politischen, weltpolitischen Vorgängen. Wir müssen uns damit zufrieden geben, dass unsere Beurteilung immer, immer subjektiv ist, hier unten. Und Gott lässt auch, das sehen wir ja, wir dürfen nur ein Wort sagen, Gaza und alles, was damit zusammenhängt, ja, Gott genehmigt seinen Geschöpfen durchaus in einem großen Spielraum Sachen, bis er dann bisweilen auch hart eingreift und Dinge dann beendet. Ja? Aber bis dahin fragen wir uns oft, ja, warum muss denn dieses Elend alles sein? Warum dürfen in Afrika Hunderttausende Menschen abgeschlachtet werden, während die UN keinen Ton dazu von sich gibt? Jetzt erst wieder passiert in Nordafrika, in Mosambik. Da fragt man sich doch, oder? Und dann kann doch Gott dem Abraham was Kostbares voraussagen. Das passt zu der Geschichte von Josef, was wir heute Morgen gehört haben. 1. Mose 15, 13 bis 16. Und er sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling in einem Land sein wird, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welche sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen, in Frieden das begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht sollen sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Was heißt es im Umkehrschluss? Dass Gott den Amoritern 400 Jahre Gnadenzeit gegeben hat. Der hat das Maß der Amoriter festgelegt, und hat er gesagt, wenn das erreicht ist, dann schicke ich mein Volk und die sollen die Amoriter richten. Und weil sie es nicht hundertprozentig gemacht haben und fröber sein wollten als ihr Gott, ja, deshalb haben wir bis heute Probleme in der Gegend. Bis heute. Ja. Beim Abraham angefangen, Ismael. Gott hat ihn gesegnet. Aber die Konsequenz erleben wir bis zum heutigen Tag. Bis der Herr Jesus sichtbar wiederkommt. Jetzt lese ich noch eine Episode, mit der mache ich dann auch Schluss. Eine ganz kostbare Geschichte, die kennt ihr alle auch, eine Sonntagsschulgeschichte, und zwar von Naaman. Ja, kennt ihr? 2. Könige 5, 1 bis 3, ich darf mich da nicht verbreiten, ja, sonst wird es fast Mitternacht, weil das so kostbar ist, was da alles steht. Aber ich lese wenigstens die drei Eingangsverse zu dem Gesehen. Und man braucht ja auch noch Hausaufgaben, hat einer der Brüder gesagt, ja, heute. Ich glaube, der Tobias war es. oder der Markus, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, 2. Könige 5, 1 bis 3. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen. Und jetzt haut es uns fast um. Denn durch ihn hatte Yahweh den Syrern Rettung gegeben, steht da. Wie kann Gott den Feinden Israels Rettung geben? Erinnert uns an Jona, ne? Mit Recht zürne ich. Und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen weggeführt. Erinnert uns ans Oktober 23. Und sie war vor der Ehefrau Naamans. Das heißt, sie war Sklavin. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Möge doch dein Herr umkommen. Na, steht es da? War irgendwie falsche Übersetzung. Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, das war zu der Zeit der Elisa, der zu Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz heilen. Also hat dieses Mädchen doch sich unter ein Gericht gestellt. Ich bin überzeugt, die war völlig unschuldig. Und das sieht man auch an ihrer Herzenseinstellung, dass sie für ihren Feind, ja, sagt, der müsste jetzt eigentlich beim Elisa, dann würde er geheilt werden. Das muss man sich mal vorstellen, dass dieses Mädchen so eine prophetische Aussage machen kann. Das ist ungeheuerlich. Der Gott Israels nahm also direkten Einfluss auf Syriens Krüge durch Naaman. Klingt erstaunlich, ist aber für uns aus der Sicht der Schrift einfach logisch. Nach außen erscheinen solche Geschehnisse als reine Entscheidungen von Machthabern und ihren Beratern. Von Gott aus gesehen bestimmt zum Glück er allein, was aus ihren Planungen, wie und wann und bis ins Detail ausgeführt wird und was nicht. Der Herr hat auch bestimmt, welches Mädchen da in das Haus kommt. Ja. Ganz kostbar. Ich möchte jetzt einfach in zwei Sätzen noch einmal zusammenfassen, was wir jetzt betrachtet haben. Es ist sehr beruhigend, dass Gottes Plan für diesen Kosmos aus dem resultiert, aus der Summe dessen, was die Geschöpfe Gottes, auch du und ich, in ihrem Herzen ersinnen und was er dann davon zum Erreichen seines Zieles zur Umsetzung genehmigt. Nur das geschieht dann auch, wird Wirklichkeit in der Geschichte. Und sein Ziel, was seinem Wohlgefallen und Vorsatz entspricht, das hat uns heute Morgen der Tobias erklärt, indem wir Epheser 1 gelesen haben. Dass nämlich im Vollmaß der Zeitabschnitte Gottes das All unter ein Haupt Jesus Christus gebracht werden soll. Er macht das. Geschwister, nehmen wir doch das unter all dem vielen Kostbaren, was wir jetzt in dieser Woche gehört haben, einfach mit in unseren Alltag und rufen Halleluja, Amen. Komme bald, Herr Jesus. Amen. Ich bete noch. Ach Herr, was sollen wir dazu sagen? Du hast uns in deinem Wort so vieles gesagt und du hast dich selber grenzenlos groß dargestellt, sodass wir doch dir jedes Wort abnehmen können, was wir da lesen in der Schrift. Und wenn wir auch sagen, Herr, ich verstehe es jetzt gerade nicht und es ist mir zuwider, aber du hast es gesagt und damit muss es einfach stimmen. Punkt. Das schenkst du mir, das schenkst du uns allen schenkst, deiner Gemeinde insgesamt, dass wir das akzeptieren und dass wir uns darüber freuen, dass du so bist, dass du dich nicht änderst und dass du nur Gutes willst und dass auch das Böse, das andere über uns hereinbrechen lassen wollen, nur insoweit genehmigst, dass wir es ertragen können und dass du selber dafür sorgst, dass dabei noch etwas Gutes herauskommt. Gesegnet seist du, o Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Amen.